bist du.
Heute Abend, die sieben Schöpfungstage, die sind hier dargestellt. Wir wissen ja eigentlich Wiederherstellungstage. Als Vorbild von sieben Gottestagen der jetzigen Welt. Also vom Fall Adams am Paradiesbaum, Fall Adams, unsere 6000 Jahre, wie so mit hier das tausendjährige Reich. Und hier der Sabbattag Gottes, den 6 Arbeitstagen Gottes, Schöpfungstagen Gottes, die ersten Menschen im Paradies und da eine ganze Menschheit, globales Paradies. Ihr merkt, das Ganze ruht auf einem goldenen Leuchter, einmal schematisch so dargestellt, mit Schalen, gefüllten Schalen, mit den Inhalten. Und so haben wir hier die tragende Mitte, wirklich das Jahr, die Jahrzehnte der babylonischen Gefangenschaft, also als Daniel seine Offenbarungen empfing. Und hier in der Mitte dieser 6 Arbeitstage Gottes, die Gott den Menschen zugeteilt hat, um dann an einem 7. Gottestag einen großen Sabbattag Gottes für die Menschheit. Bitte? Hier in der Mitte das Jahr, das werden wir dann morgen früh oder morgen Abend noch sehen, näher, ausgehend des Wortes Jerusalem zu bauen. Von welchem aus die dem Daniel gegebenen Zeitprophetien laufen. Nicht nur nach vorwärts, sondern wie diese Symmetrie andeutet, auch rückwärts. Sind die Gottesordnungen der Sabbate, der sieben Sabbate, des siebten Monats, dann die Sabbatjahrperioden, jedes siebte Jahr, die Halljahrperioden, siebenmal sieben Jahre, alles geht von hier aus. Da haben wir Antwort auf die Frage, warum ist jetzt da scheinbar irgendein Jahr da im Altertum so wichtig, ne? Dass jetzt gerade von dem Jahr aus alle Zeitprophezeiungen laufen sollen, nicht? Jetzt haben wir grafisch dargestellt, zwar noch in Form des goldenen Leuchters, klar vor uns, dass dieses Jahr genau die Mitte ist von diesen 7000 Jahren vom Fall Adams, also 6 Arbeitstage der Menschen, Arbeitstage mit Maßstäben Gottes gemessen. 6 Tage sollst du arbeiten, ne? Buchstäblich vorerst, dann aber 6 Gottestage, 6000 Jahre. Ne? Sollst du arbeiten, ich weiß deines Angesicht, und am 7. Gottestag sollst du ruhen. Nicht nur ist die Symmetrie hier deutlich sichtbar geworden, sondern die Übereinstimmung, dass das, was am ersten Schöpfungstag wesenhaft von Gott geschaffen und zur Darstellung gebracht wird, stimmt genau mit dem ersten Jahrtausend unserer Menschheitsgeschichte überein. Und der zweite Schöpfungstag mit dem zweiten Jahrtausend. Und ich sehe es eben so, für mich ganz klar. Diese 7 sogenannten Schöpfungstage dauerten je 1000 Jahre. Ich brauche jetzt nicht den Beweis zu liefern, der ist biblisch wieder verankert. Bitte, vor Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre. Ne? Ich darf nur einen Zeugen charakteristischer Art nennen, denn Petrus zitiert ja dieses Gotteswort aus Psalm 90. Vor Gott sind 1000 Jahre Menschheitsgeschichte wie ein Tag. Und Petrus greift das heraus und repetiert dann direkt, das eine soll euch, Geliebte, nicht verborgen sein, dass vor dem Herrn, und jetzt betont Petrus, dass vor dem Herrn ein Tag Gottes gleich 1000 Jahre dauert. Und 1000 Jahre Menschheitsgeschichte vor Gott. Ein Tag, das Wörtchen ein, Zahlenbestimmung, ist ganz scharf betont. Aber warum betone ich es noch? Weil hier beim ersten Schöpfungstag, wo Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht, und dann heißt es, war Abend und Morgen, und jetzt heißt im Hebräischen nicht erster Tag, wie alle tüchtigen Übersetzer übersetzt haben, tüchtig jetzt aber leider nicht genau, sondern da heißt es im Hebräischen betont ein Tag. Aha. Also, und was sagt das Neue Testament? Das heißt, wir hätten geschrieben erster Tag, ne? Nein, da steht nicht erster Tag im Hebräischen, sondern ein Tag. Und das Wort, der Wort ein wieder ganz betont. Ja, jetzt haben wir, wissen wir warum. Der Geist Gottes hat dem Petrus gesagt, ihr Geliebte Gottes. Die Welt quittiert das nicht oder versteht das überhaupt nicht, lehnt das ab. Ja. Ihr sollt als Geliebte Gottes wissen, dass vor dem Herrn, bitte, bei dem ersten Schöpfungstag, da war ja kein Mensch da und weiter gar nicht, da war der Herr allein da, nicht? So. Dass vor dem Herrn ein Tag, so sagt das Hebräische, ist, wie wenn wir dabei gewesen wären, 1000 Jahre. So. Also Gott hat nicht ja Milliarden, da, ich sage es gleich wieder so, die Schöpfung langsam werden lassen, indem während Jahrmilliarden immer das stärkere Geschöpf, das schwächere frisst und zerstört und befeindet und so weiter und so weiter. Nicht, das ist ja die gescheite, wunderbare, barmherzige Darstellung unserer Entwicklungstheorie, nicht? Dass immer der stärkere oben aufgekommen ist, damit die Arten maximal edel und wunderbar werden, was wir heute am Ende der Tage den wirklichen Beweis dafür haben, dass die Menschheit in großer Herrlichkeit bald untergehen wird, nicht wahr? So. Also. Das. Und jetzt das Wort schlagen wir endlich einmal auf, im Büchlein Prediger in den ersten Versen. Vers 9. Aha. Oh, schön. Den Vers vorher. Alle Dinge mühen sich ab. Niemand vermag es auszusprechen. Und jetzt. Wunderbar. Das Auge wird des Sehens nicht satt. Was da alles reingeht. Und das Ohr wird nicht voll vom Hören. Was geht da alles rein, nicht? Durch die Augen, uns bleibt drin. Und das Ohr, ne, was da alles reingeht, bleibt drin. Ja, bitteschön. Ne? Nach Jahrzehnten erinnern wir uns plötzlich, was der da gesagt hat. Ne? Ja, da. Ja, da stand Durchzug, das ist nicht gesund. Nicht? Also. Und jetzt bitte. Wir besitzen ja vom Geiste Gottes geöffnete Augen und ein hörendes Ohr. Und so darf es für uns noch viel mehr gelten, geistlicherweise. Das Auge, das Gott geöffnet hat, wird des Sehens nicht satt. Und das Ohr nicht voll vom Hören. Wie wunderbar, das sind ja eigentlich unmögliche Dinge, ne? Überlegen wir schnell, aber wunderbar, jetzt für uns erst recht. Jetzt sehen wir und hören. Vers 9. Das, was gewesen ist, ist das, was sein wird. Und das, was geschehen, ist das, was geschehen wird. Und es ist gar nichts Neues unter der Sonne. Gibt es ein Ding, von dem man sagt, siehe, das ist neu? Ja, bitte, heutzutage, was ist da nicht alles neu? Längst ist er schöner Gedankenstrich, Längst ist es gewesen in den Zeitaltern, die vor uns gewesen sind. So. Ist die Sache mit der Atomwelt bei uns Menschen neu? Jawohl. Aber war die Atomwelt noch nie da? Bitte, vorhanden, nur noch nicht bekannt geworden. Alles, was jetzt entsteht, längst ist es gewesen. Heute wird es nur entweder von Gott in die Hände einer gottlosen Menschheit übergeben, zum Manipulieren damit. Alles, wenn wir zum Beispiel an Hesekiel 1 denken, wie Hesekiel dort einen Blick bekommt für die geöffneten Himmel, und zwar genau vom Erdboden aus. Da sind um uns herum hier zwischen Erdoberfläche und Mondbahn sind gewaltige Cherubim, lebendige Wesen aufgestellt mit riesigen Heerscharen. Und das ist die Zone der Heerlager, wie die Wissenschaft ja eine gewisse Zone um unser Erdenrund bezeichnet als Stratosphäre. Ein Stratege ist ein Militärfachmann und Stratosphäre heißt Zone der Heerlager. Genau nach Hesekiel 1 und das ist der Luftraum zwischen Erdoberfläche und Mondbahn um die Erde, wo diese Kämpfe stattfinden zwischen den Engelfürsten von Persien und dem von Griechenland, zwischen Michael und seinen Engeln und Satan und seinen Engeln, bitte. Und wir schnaufen da die Luft ein und gucken unsere sichtbaren Dinge an und haben keine Ahnung. Vorerst, und so haben wir nun der Glaube, Hebräer 11, zweiter Teil von Vers 1, ist ein Bloßlegen der Natur der Vorgänge, die man nicht sieht. Und wenn man die Dinge sehen kann, die Vorgänge sehen kann mit den Augen des Glaubens durch den Geist, die das Wort Gottes und der Geist Gottes uns offenbart, dann haben wir anstatt keine Antwort auf die brennendsten Fragen der Unheimlichkeiten der Gegenwart, anstatt keine Antwort, haben wir so viele Antworten, ja, dass wir vor Antworten die Antwort nicht mehr sehen. Nicht wahr? So. Was haben wir gelesen? Das, was gewesen, das heißt, das, was war, stabil. Ich kann nicht sagen, es geschah eine Stadt Babel. Nicht? Was muss ich sagen? Es war eine Stadt Babel. Aber in der Stadt Babel geschah es, dass ein Turm gebaut wurde. Nicht? Das eine sind Dinge, die sich bewegen und geschehen, und das andere sind Dinge, die ruhen. Also, alles, was war, ist das, was sein wird. Und alles, was einmal geschehen ist, ist das, was noch einmal geschehen wird. Und siehe da, auf dieser Darstellung haben wir den Beweis, dass die Reihenfolge der Dinge, die Gott in den sechs Schöpfungstagen, den siebten Sabbat, Ruhetagen, erstes Blatt der Bibel, oder erste Blätter, Seiten der Bibel, ne, genau repetiert Gott, ne, da ist der Fall Adams, nicht nach dem Paradieszustand, und da geht es jetzt dort weiter. Ne. Fall Adams, Paradieszustand vorbei, jetzt kommt das erste Jahrtausend der Menschheitsgeschichte, entspricht dem ersten Jahrtausend, als Gott wirkte bei der Wiederherstellung. Zweites Jahrtausend des Schöpfungsberichtes entspricht genau, nur wenn Gott repetiert, ist es immer gewaltiger, umfassender oder vielgestaltiger und so weiter. Also eine Darstellung, dass dieses Wort des Salomo, das man so kaum beim Lesen beachtet, das, was geschehen ist, das, was geschehen wird, und das, was war, ist das, was sein wird. Schwamm drüber. So gewaltig. Dazu gehört noch in Kapitel 3, Vers 15. Jetzt kommen die drei Zeitphasen. Was da ist, was gegenwärtig ist, die Gegenwart, war längst. Und was sein wird, Zukunft, ist auch längst gewesen. Vers 17. Ich sprach in meinem Herzen, Gott wird den Gerechten und den Gesetzlosen richten. Denn er hat eine Zeit gesetzt für jedes Vornehmen und für jedes Werk. Nachdem Salomo in Kapitel 3 das große Wort ausgesprochen hat, alles hat eine bestimmte Zeit. Und jedes Vornehmen, das sind die ruhenden Dinge, und jedes Vornehmen, das sind wieder die Bewegung des Geschehens, und jedes Vornehmen unter dem Himmel hat seine Zeit. Und dann werden die 28 Punkte aufgezählt, oder 14 Doppelpunkte. Erstens, geboren werden hat seine bestimmte Zeit und sterben hat seine Zeit. Und die zwei letzten heißen zum Glück nicht Frieden hat seine Zeit und Krieg hat seine Zeit, sondern was lesen wir? Krieg hat seine Zeit. Haben wir etwas gemerkt beim eingeordnet sehen des Ersten Weltkrieges und des Zweiten Weltkrieges. Ja. Und wenn wir hier heute vor einem Dritten Weltkrieg stehen, dann wissen wir nur wieder um Israels Willen, dass Israel noch alle seine Verheißungen bekommt. Erster Weltkrieg, Abschluss, die Engländer zogen in Jerusalem ein, Balfour-Deklaration, genau 20 Jahre nach dem ersten Zionistenkongress in Basel. Jesus bezeichnet Weltkriegssituation als die Geburtswehen, erster Geburtswehenanfall unter den Menschen. Dann kam eine Wehenpause bis zum Zweiten Weltkrieg. Zweiter Wehenanfall und siehe da, Gott macht's gnädig, schon nach dem zweiten Wehenanfall des Zweiten Weltkrieges ist der Staat Israel geboren. So. Aber der Staat Israel, geboren als Knabe, ich darf das nur kurz skizzieren, ist vorhanden, ist geboren als vollständiges Knäblein, aber das arme Knäblein findet den Schnauf nicht, hat den Geist noch nicht. So. Noch was macht die Hebamme, wenn so ein Knäblein totgeboren ist? Nicht? Ist Gott heute dran, Israel zu züchtigen? Ja. Ja. Wenn ein dritter Weltkrieg durchgeführt werde, dritter Wehenanfall, und dann käme der Geist in sie. Dann sind die 144.000, die heute schon leben, bekommen dann den Geist und so weiter in Israel. Das ist das erste Bild. Das zweite Bild ist der Feigenbaum. Steht der da? Jawohl. Holz wieder leben, Bewegung, die Blätter sind da, aber was fällt hier? Na, die Frucht. Ne? Genau das, was der Geist ist, die Geistesfrucht zusammen. Ne? Das Knäblein hat den Geist keinen Schnauf, also der Geist fällt noch. Und der Feigenbaum ist da, aber hat noch keine Frucht. Und das dritte heißt, die Uhr Israels hat Gott wieder hervorgeholt, die steht wieder da, aber sie tickt noch nicht. Und jetzt ist Gott daran, die wieder hervorgeholte Uhr Israels auseinanderzunehmen. Sieht so aus in Israel. Auseinanderzunehmen, um eine gründliche Reinigung zu vollziehen, um dann die Stücke wieder zusammenzusetzen. Das kommt nächstens. Und wenn er sie zusammengesetzt hat, gibt er noch ein Tröpfchen Öl hinein, ne? Geist. Und dann tickt die Uhr. Und dann beginnen die letzten 7 Jahre, die 70. Jahrwoche, zu laufen. So. Und dann können wir, wenn die zu laufen beginnen werden, können wir nicht mehr da sein. So, das war als kleiner Exkurs in die vergangenen Jahrzehnte und das, was vor uns steht. Nun hier noch einmal Überblick. Hier die erste Schöpfung, die in einer Wasserkatastrophe untergegangen ist. Das haben wir am anderen Plan gesehen. Hier dann das Tohuwabohu, Endphase der universalen Katastrophe der ersten Schöpfung, der ersten Himmel und der ersten Erde. Und jetzt richtet der Geist seine Blicke nur noch auf unsere Erde, weil jetzt der Mensch in Erscheinung treten soll. Am ersten Schöpfungstag schied Gott zwischen Licht und Finsternis, zwischen Tag und Nacht.
Doch noch
Bitte?
Der Schatten gilt oder der Staub?
Ach so, danke. Der Schatten, ja, danke. Etwa so. Ah ja, danke. Also in dem Fall ist der Schatten wichtiger als der Staub, nicht? Ja. Gut. Scheidung zwischen Licht und Finsternis. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Was geschah am ersten Tag nach dem Fall Adams im ersten Jahrtausend? Nach dem Fall setzte Gott Feindschaft zwischen Weibesamen und Schlangensamen. Ist das Licht und Finsternis? Maximal. Zwischen Abel und Kain, zwischen Leben und Tod. Hier kurz und bündig erschien zwischen Licht und Finsternis, Tag und Nacht. Weibesame, Schlangensame. Zwischen Mensch und Satan, bitte, das ist noch wichtiger, ne? Und zwischen Abel und Kain, Leben und Tod. Wir bleiben nur mal in der Zone. Am zweiten Schöpfungstag schied Gott die Wasser von den Wassern, oder Scheidung zwischen den Wassern unter der Feste und den Wassern über der Feste. Gott nannte die Feste die Himmel. Lange Jahre habe ich mich als gläubiger junger Mann gefragt, wo sind die Wasser über der Feste und wo die unter der Feste? Wo ist die Feste überhaupt? Bis ich endlich erkennen, sehen durfte, ganz klar. Und zwar wieder überragend groß. Wir wurden ungefähr so belehrt, nicht nur in der Sonntagsschule. Ne? Die Wasser unter der Feste sind unsere Flüsse und Seen und Bäche und die Grundwasser. Ne? Und die Wasser über der Feste sind unsere Wolken. Ne? Ja. Wunderbar. Also der allmächtige Gott hat sich leicht gemacht in dem Fall. Ne? Ja. Nun, was sagt? Als nun Sonne, Mond und Sterne geschaffen worden sind, hat Gott den Ort bestimmt, wo er sie hinsetzt. Und es werden Himmelslichter wo eingesetzt? In die Feste der Himmel hinein. So. Also, wie weit ist jetzt auf einmal die Feste, die das Wort Gottes versteht? Überall, wo es noch Gestirne gibt, ist immer noch die Feste der Himmel. Ist das jetzt was anderes? Ja, und die Wasser über der Feste? Ja. Haben wir schon einen Artikel gelesen von dem großen Loch im Orion? Aha. Eigenartig, eigenartig. Da hat ein Astronom schon von Jugend an, also als Student schon, immer neu studiert und bewundert, einen Durchblick irgendwie, etwas ganz Sonderbares, gar Unverständliches. Und in den Jahrzehnten seines Lebens hat er sich nur noch mit dem befasst und gibt einen kurzen Bericht. Der Fingerring da, der so funkelt in allen Farben da, bei der Mary, die soll ich dann mal zeigen. Ja. Also ein kleines Ding, aber eine Herrlichkeit an Buntfarbigkeit, einen Durchblick in einen gewaltigen Raum, wo es keine Sterne mehr gibt, nur noch wunderbare Farben, nicht? Könnte jetzt mal eine Andeutung sein, dass Gott auch da den Astronomen eine Ahnung auftauchen lässt, aufgehen lässt. Ja. Das heißt, überall, wo noch sichtbare Gestirne sind, entspricht dieser große Raum dem, was wir in der Ordnung des Gotteshauses bei der Stiftshütte am einfachsten vor uns haben? Wir haben ja gehört, unsere Erde ist im Weltall welcher Punkt? Außerhalb des Lagers, wo die Sünde konzentriert vorhanden ist. Und deshalb musste Jesus wohin kommen, wenn er sich zur Sünde der Welt machen lassen wollte? Auf unsere Erde außerhalb des Lagers. So. Und dann kommt das Lager. Und das Lager ist nun der Raum zwischen Erdoberfläche und bis zur Mondbahn, wo nun genau, da sind die Cherubim, vier Cherubim, aber jeder Cherub hat da vier Angesichter. Während dem am Thron Gottes oben sind nur vier Cherubim mit je nur einem Angesicht. Und jeder der Cherubim mit den vier Angesichtern und die gleichen Angesichter hat jeder einzelne, wie die vier für sich da oben haben. So. Das sind also 16 Angesichter. Ne? Und zwar, ich darf da nicht stehen bleiben. So genau entsprechend auch mit den Namen der 12 Sternbilder, die kommen über ihnen nun, die Gestirne. Nicht? Genau nach der Lagerordnung Israels, Juda, Löwe im Osten, Ruben, der Mann überwallend wie Wasser, Wassermann, Josef, der Stier, Dan, Skorpion, Schlange, Skorpion. Genau die vier Hauptsternbilder am rechten Winkel am Himmel oben, so sind die Cherubim im Unsichtbaren unter den Sternen aufgestellt und die Lagerordnung Israels auf der Erde unten genau so. Und die vier Hauptrepräsentanten finden sich zuletzt am Thron Gottes oben. Aber nun weiter. Die Lagerordnung entspricht der Zone zwischen Erdoberfläche und Mondbahn. Und jetzt kommt der Vorhof. Dort scheint zum letzten Mal noch Sonne, Mond und Sterne hinein, nicht in den Vorhof. Nachher im Heiligtum haben Sonne, Mond und Sterne nichts mehr zu suchen. Im Allerheiligsten sowieso nicht. Aha. Der Raum des Vorhofes, wo ja alles Erz ist, eherne Altar und eherne Posten und so weiter, entspricht jetzt dem Sternhimmel, wo immer, wenn solche Meteore fallen, nicht? Dann sind es immer Erze. So. Und also, die Zone des Vorhofes entspricht jetzt dem sichtbaren gestirnten Himmel. Sonne, Mond und Sterne scheinen noch bis in den Vorhof, nicht? Außerhalb des Lagers und da sowieso. Nicht? Aber es kommt das Heiligtum. Da sind keine Sonne, Mond und Sterne mehr da als Licht, sondern es ist das gebrochene Licht des Geistes am goldenen Leuchter im Heiligtum. Also jetzt kommt jenseits der Sterne im Weltall, vielleicht habe ich morgen noch schnell eine Skizze dann, ne? Ein Raum ohne sichtbare Gestirne. Da ist schon das Heiligtum Gottes im Weltall, jenseits der Sternenwelt. Und dann kommt das Allerheiligste, und zwar Allerheiligste in der Stiftshütte. Da lesen wir, da thront Gott zwischen den Cherubim. Ne? Thront er dort oben auch zwischen den Cherubim? Na ja, natürlich. Ne? Stimmt's überein? Ne? Also Ordnung der Stiftshütte außerhalb des Lagers, Lager, Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes. Schattenriss auf der Erde aufgestellt, dann haben wir die Ordnungen im Weltall, im Aufbau des Weltalls vor uns. Unsere Erde und der Thron Gottes. Dann haben wir unten und oben sehr richtig und klar auch im Aufbau. Also, jetzt wissen wir, wo sind die großen Wasser über der Feste? Im Weltall erst dort, wo es keine Sterne mehr gibt, keine sichtbaren Sterne mehr gibt. Ja, und was ist denn dort oben? Gibt es dort oben auch himmlische Heerscharen? Antwort. Da gibt es denn im Heiligtum dienstbare Geister, Leviten. Das sind Engelhoheiten dort oben, Heerscharen. Und im Allerheiligsten nur noch der Herr selber inmitten der Cherubim. So. Thron Gottes. Das heißt, diese Heerscharen von heiligen Engeln jenseits der Sterne, die Priesterdienst tun. Diese Heerscharen mit ihren Sprachen, nennt ja die Schrift, die großen Wasser, die du sagst, sind Sprachen und Heerscharen. Und jetzt, da in dem Fall, nicht? Wasser über der Feste, jenseits der Sterne. Das sind diese wunderbaren, gewaltigen, heiligen Wasser. Kann uns die alte Bibel Augen und Sinne öffnen und Vorstellungsvermögen übermitteln, wo die wunderbarsten Fernrohre und Teleskope und so weiter einfach versagen müssen.
Der Arte und Sinne.
Jawohl. Danke. So. Also, Gott schied die Wasser von den Wassern. Wasser unter der Feste. Die Heerscharen zwischen Erdoberfläche und Mondbahn, die sind unter der Feste. Die Feste beginnt erst bei der Mondbahn. Der Mond ist der erste Punkt in der Feste. Denn Sonne, Mond und Sterne sind in der Feste. Und siehe da, was geschah im zweiten Jahrtausend? Scheidung zwischen den Völkerschaften unter der Feste, Menschengeschlecht und den Heerscharen über der Feste, Engelwelten, durch die hier in der Mitte geschah die Sintflut. Ja. War das eine durchgreifende Scheidung Gottes? Weil im Ablauf des ersten Jahrtausends die grauenhafte Vermischung zwischen Engelmajestäten und Töchtern der Menschen stattgefunden hat. Da die Söhne Gottes sahen, wie die Töchter des Menschen schön waren, nahmen sie sich zu Weibern, wie sie wollten, gingen zu ihnen ein, und damals waren die Riesen auf der Erde die Männer von Ruhm gewesen sind. Und die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, bis nur Noah und seine Familie reines Menschengeschlecht übrig geblieben war. So heißt es, nur Noah und seine Familie. So. Scheidung zwischen den Völkerschaften unter der Feste. Menschengeschlecht von den Heerscharen über der Feste. Engelwelten durch die Sintflut. Diese gräuliche Vermischung. Scheidung von oberen Wassern und unteren Wassern. Das ist die Gottesordnung. Nicht? Und die Lebewesen, die hier dargestellt werden, nicht? Die haben diese gottgegebene Scheidung, nicht? Übertreten und eine gräuliche Vermischung vollzogen. Und hier, was Gott hier dann schied, scheide Gott hier im zweiten Jahrtausend. Was geschah in der Mitte des dritten Jahrtausends? Also Entschuldigung, des dritten Schöpfungstag. Scheidung zwischen den Wassern und dem Trockenen. Den Meeren und dem Land. Das Land erscheint, die Erde erscheint. Die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut und Fruchtbäume, die Frucht tragen, nach ihrer Art Samen tragen. So. Das geschah am dritten Schöpfungstag. Was passiert hier unten? Scheidung zwischen den Völkern der Nationen und dem Volke und Lande Israel. Werden die Nationen, die Nicht-Israeliten, als Meer bezeichnet? Oh, die großen Wasser. Wird Israel als Land bezeichnet? Land, 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 höre das Wort des Herrn. Gott nannte die Sammlung der Wasser. Sammeln sich gelegentlich die Nationen gegen Gott. Turmbau von Babel, Beispiel. Die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Das Meer der Nationen. Und das Trockene, nur das Trockene nannte er Erde. Eretz. Nur das Trockene. So. Israel. Hier in der Mitte des dritten Jahrtausends Menschheitsgeschichte, Auszug Israels aus Ägypten. Und jetzt was passiert? Jetzt kommt Mose mit dem ausziehenden Riesenvolk ans Rote Meer. Was passiert? Gott lässt die Wasser des Roten Meeres zu Staumauern werden, damit das Landvolk Israel trockenen Fußes wieder ans jenseitige Ufer des nächsten Trockenen schreiten kann. Also kein Tröpflein Wasser darf die Füße Israels berühren. Trocken, stimmt. Und jetzt, damit sie bei den 40 Jahren durchziehen des Meeres der Nationen nicht untergehen, da, ne? wurde ihnen das Schiff des Gesetzes angeboten, damit sie da nicht untergehen. So. Endlich kommen sie am Jordan an, auf der Ostseite, und jetzt müssen sie über den Jordan. Was geschieht jetzt? Staumauer aus Wasser, damit Israel trockenen Fußes auf den Boden der Verheißung des Trockenen ihre Füße setzen können, denn das Trockene allein ist Fruchtboden, der samentragend überhaupt Voraussetzung ist. Und hier sofort Israel im Land von Granatbäumen und Weinstöcken und Olivenbäumen und was, Milch und Honig fließt, alles das. Drittes Jahrtausend der Schöpfung oder Wiederherstellung, drittes Jahrtausend, und zwar immer genau, bitte, 7000 Jahre später. Ne? Immer von hier zu hier, sind immer 7000 Jahre, wie von hier zu hier dann, ne? Vom kleinen Paradies von Adam und Eva sind es genau 7000 Jahre bis zum Paradies der ganzen Erde, des tausendjährigen Reiches. Sind das Ordnungen? Ne? Hat da einer ganz systematisch geordnet? Ne? Genau übereinstimmen mit seinem Wort. Ne? Ganz genau übereinstimmen. Jetzt kommt der vierte Schöpfungstag. Scheidung zwischen Tag und Nacht durch Sonne, Mond und Sterne als Himmelslichter. Siebenfache Zweckbestimmung.
Bitte Kassette wenden.
Siebenfache Zweckbestimmung. Sie seien zur Scheidung. Interessant. Scheidung, 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 Scheidung. Scheidung, 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 Scheidung. Warum scheidet Gott? Immer wieder, immer wieder, immer wieder.
Jeder Tag wird durch die Nacht geschieden.
Ja, also auf mannigfaltigste Art und Weise. Aber ich habe gefragt, warum? Oder was bedeutet das? Ja, warum kann sich unser Gott leisten, Jahrtausende lang auch Jahrtausende der Wiederherstellung und die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte jetzt immer zu scheiden. Gibt es im Heiligtum einen Scheidevorhang? Aha. Alle theologisch nicht zu lösenden Fragen, die Paulus oder die Bibel aufwirft, sind im Hause Gottes wunderbar dargestellt und beantwortet. Und alle Probleme gelöst. Hat Gott es sich leisten können, immer wieder Scheidungen zu vollziehen? Er möchte doch Einheit, nicht Scheidung. Heiligtum und Allerheiligstes waren bei der Stiftshütte, als Mose sie gebaut hatte, vorerst ein Raum. Da gab es keinen Scheidevorhang. Da war Seele und Geist in wunderbarer Harmonie. Denn das Heiligtum stellt den Wohnraum der Seele dar und das Allerheiligste den Wohnraum des Geistes. Gibt es ein Wort bei Paulus, bis das Wort Gottes scheidet zwischen Seele und Geist? Bitte. Jetzt hängt bei Paulus was? Der Scheidevorhang da. Dieser Scheidevorhang hing nicht von Anfang an da. Erst so und so viel Zeit später, auch im Text, gebietet dann Gott, nachdem die Hütte errichtet war und die beiden Räume durch den Vorhang geschieden waren, am Anfang ein einziger Raum. In einer Hütte, das heißt in einem Menschenleib, in einer Menschenhütte, Seele und Geist wunderbar funktionieren zusammen. Vor dem Fall natürlich. Und jetzt? Befiehlt Gott dem Mose, mache ein scheidendes, und jetzt wunderbar, und hänge das Scheidende auf an die Zusammenfügung. Was heißt das? Über dem Heiligtum, das doppelt so lang war wie das Allerheiligste. 20 Ellen lang, das Allerheiligste 10 Ellen. Da hing der Scheiterhaufen. Hingen 5 Teppiche. Also hier das Heiligtum, nicht? So, Eingang hier, Heiligtum. 1, 2, 3, 4, 5 Teppiche oben rüber und runter auf den Seiten. Nicht? So. Und hier, wo der 5. Teppich aufhört, bis hierher ist das Heiligtum vollständig bedeckt. Oben und auf den Seiten. So, ist die Hütte fertig. Und jetzt nochmal 5 Teppiche über dem Allerheiligsten. Aber nach 2,5 Teppichen ist man ja schon am Ende. Das sind ja nur 10 Ellen. Nicht? Was ist das? Jetzt hängen die anderen 2,5 Ellen Teppiche hängen an der Rückseite der Stiftshütte herunter. Und auf der Seite, wie bei einem Tischtuch, verstehen wir. Ja? Das sind dann die Ecken so in den Seilen der Befestigung der Wände. Also wunderbar. Und jetzt das Wunderbare. Jetzt heißt es, bevor ein Scheidevorhang hingesetzt, geboten wurde von Gott, ihr sollt nun, Mose, du sollst nun die 5 Teppiche über dem Heiligtum mit den 5 Teppichen über dem Allerheiligsten mit 50 goldenen Klammern wohl zusammenfügen zu einem Ganzen. 50 goldene Klammern mit 50 goldenen Ringen. Sollst du jetzt die Bedeckung des Raumes der Seele und des Geistes wunderbar mit goldenen Ringen, das heißt mit göttlicher Herrlichkeit, zusammenfügen. So. Also das nennt die Schrift die Zusammenfügung. Also die Zusammenfügung ist doch das Gegenteil von was? Von Scheidung. Jetzt gebietet Gott dem Mose, nachdem da ein Raum ist, ne, mit 2x5 Teppichen gedeckt. Jetzt Achtung. Hänge unter die Zusammenfügung ein Scheidendes. Also wir sagen den Scheidevorhang. Jetzt stelle ich wieder die dumme Frage. War die Zusammenfügung zuerst da oder der Scheidevorhang? Was war zuerst da? Das heißt, die Versöhnung des All war längst da, bevor Gott sich erlaubte, überhaupt Scheidungen anzuordnen.
Aber die größte Scheidung, die je stattgefunden hat, war doch die am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Ja, weißt du, danke schön, das ist das Zentrum. Aber wenn wir solche Details berücksichtigen wollten, dann ist also Mitternacht noch schon längst vorbei. Nicht?
Ja,
ja, alles. Nun, jetzt stelle ich noch eine dümmere Frage. Hängt die Zusammenfügung am Scheidevorhang oder hängt der Scheidevorhang an der Zusammenfügung? Merken wir etwas? Der ich im Anfang, wo noch kein Scheidevorhang da war, das Ende verkünde. Damit eine Versöhnung des All, die Gott schon am Anfang festgelegt hat, in seinem eigenen Tempel schon längst fixiert hat, bestimmt hat. Durch die vielen Scheidungen und Trennungen und Feindschaften, Gott setzte Feindschaft sogar zwischen. Was möglich wird für Gott? Versöhnungen, die durch die vorangehenden Feindschaften aufs Überragendste an Herrlichkeit, was Versöhnung überhaupt heißen kann, möglich geworden ist. Ja. Kann uns der Heilige Geist, der uns gegeben ist, wirklich in die Lage setzen, alle Dinge zu erforschen? Das macht er in uns, sogar die Tiefen der Gottheit. bitte. Antwort auf die Frage, wie kann Gott, seit es Menschen gibt, Feindschaft, Krieg und Trennung, Scheidung und Ehescheidung und. Ein Beispiel, sehr einfach. Das Problem zwischen Arm und Reich ist ja auch gewaltig. Eine Scheidung, Scheidewand, Trennung, Feindschaft. Erstes Wort, ich ziehe nur wieder aus den Sprüchen Samuels zwei Worte, erstes und letztes heraus. Der Arme und der Reiche begegnen sich. Doppelpunkt. Jehova hat sie beide gemacht. Punkt. Kurz und bündig. Ja. Und jetzt? Der Arme und der Reiche, sein Bedrücker, begegnen sich, kommt das wunderbar, der Versöhnung. Jehova erleuchtet ihrer beider Augen. Dann sieht der Arme, oh, da bin ich lieber arm gewesen. Und der Reiche, oh, der übertrifft meinen vermeintlichen Reichtum ums Unendliche. Da erleuchtet der Herr ihrer beider Augen, dass sie sich gegenseitig nicht nur verstehen, sondern dass zwischen ihnen eine Versöhnung und Vollendung in der Liebe Christi möglich geworden ist, die durch die vorhergehende vorhandene Spannung nun eine Lösung erfahren hat, die dann endgültig ist und eine Versöhnung und eine Einheit geschaffen hat, die ohne die zeitweilige Scheidung und Hochspannung auch für Gott nicht möglich gewesen wäre. Um es wirklich dann so vollendet alles darzustellen, dass Gott selbst diese Vollendungsherrlichkeit nicht mehr übertreffen kann. Sind wir aber hier hängen geblieben? Ja. Ich hoffe, an der Zusammenfügung seien wir hängen geblieben. Dann wären wir am Scheidevorhang. Nicht? Ja. Also kann die Hütte Gottes, die Stiftshütte, theologische Probleme erklären? Scheidung zwischen Seele und Geist durch die Aussprüche Gottes? Wie lange? Ja, bis es scheidet zwischen Seele und Geist, zwischen Heiligtum und Allerheiligtum. Aber zum Glück ist hier was für ein Wörtchen vorhanden? Bis! Und wann ist das Bis erfüllt? Wann fällt der Scheidevorhang weg, der später dazu kam? Im Augenblick, wo Jesus dem Menschenleibe nach, dem Fleischesleibe nach und sein Fleischesleib, das ist der Vorhang, welcher ist sein Fleischesleib, lesen wir. Stimmt's jetzt? Ne? Dem Moment, wo der am Kreuze dem Tod übergeben wurde, wurde der Scheidevorhang von oben nach unten zerrissen, beseitigt. Was heißt das? In dem Scheidevorhang sind ja Cherubim eingewoben. Cherubim waren für Adam und Eva Cherubim so eine Sache. Erstens trieben diese aus dem Paradies und Gott pflanzte die Cherubim am Eingang zum Paradies auf. Mit welcher Bestimmung? Nicht um die ausgetriebenen ersten Menschen nicht mehr in den Garten Gottes zurückkehren zu lassen, sondern wie steht es da? Jetzt bitte, wie der Gaumen die Speise kostet, soll das Ohr die Worte Gottes prüfen. Was steht da? Um den Zugang zum Baum des Lebens zu bewahren, nichts zu versperren. Ist das ein Unterschied? Ja, bis mit der Scheidevorhang fällt, mit den Cherubim, Scheidevorhang, unmöglich in die Gegenwart Gottes zu treten, zum Baum des Lebens, stimmt's? Wird zerrissen von oben nach unten, sind die Cherubim auf die Seite gedrängt, bilden jetzt Spalier, damit wir heiligen, ohne belästigt zu werden, mit großer Freimütigkeit nicht nur in die Gegenwart Gottes des Allerheiligsten zu treten, sondern uns das gefallen zu lassen, dass unser Leben mit Christo in Gott vorhanden ist. Wir haben nicht nur Zutritt bis in die Gegenwart Gottes, sondern wir ruhen im Herzen Gottes. Und von uns sehen nicht mal die beiden Cherubim etwas neben uns. Weil wir in den Eingeweiden Gottes und im Herzen Gottes, wir haben da etwas gelernt von Eingeweiden, gell? Ja. Da ruhen wir. Reicht's. Also, wo sind wir da? Also zur Scheidung. Erste Zweckbestimmung. Sterne, Sonne, Mond, zur Scheidung. Zu Zeichen, zu Signalen. Ja, für was? Kommen wir noch schnell dran. Zur Bestimmung der Zeiten. Und das ist das Wort. Moadim, Hebräisch. Und das, was Gott sagte Mose, das sind meine Feste, die ihr beachten sollt. Heißt, Mose, das sind meine Moadim, die ihr beachten sollt. Also zu was sind die Sonne, Mond und Sterne auch von Gott gesetzt? Zur zeitlichen Festlegung der Gottesfeste. Also, der Originalchronometer am Himmel, im Gang der Gestirne, bestimmt auch unter vielem anderen, siebenfache Zweckbestimmung, alle Feste Gottes. Und die Zeitspannen und die Zeitpunkte und Fristen und Rhythmen der Gottesfeste während dem Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte bis zur Vollendung. Den Zeiten und Zeitpunkten nach hat Gott bestimmt durch den Gang von Sonne, Mond und Sternen. Planeten, Kometen und was da alles gibt. So. Wenn sie bestimmt sind zu Zeichen, dann zu Festen, zu Tagen, zu Jahren und zu Lichtung, dann haben wir die zweite und die sechste Zweckbestimmung. Zusammenfassend, was ist da vorhanden? Zeichen mit dem Fremdwort Signale für. Ne? Zeichen für, Signale für. Lichter. Sind die Sterne dann vielleicht Lichtsignale? Sind Lichtsignale in gewissen Gebieten und zu Umständen wichtig? Verkehrslichtsignale zum Beispiel. Oder an den Bahnhöfen im Büro des Chefs die Tafel, Lichtsignalanlage, was sieht er da auf einen Blick? Die ganze für sein gewöhnliches Auge unsichtbare Riesenanlage übersieht er in Gestalt von einer Lichtsignalanlage. Rote Lämpchen, Orange Lämpchen, gelbe Lämpchen und weiß was alles. Ein Blick, ist alles in Ordnung? Jawohl, marschiert alles richtig? Ja, oh, halt! Ne, weiß das sofort. Jetzt. Aha. Und so ist der sichtbare Sternenhimmel unter anderem die Lichtsignalanlage für was? Für die Vorgänge der Dinge, die wir nicht sehen im Weltall. Sehr einfach. Meine Damen und Herren, Ihre Uhren am Handgelenk sind nichts anderes als der Sternhimmel am Handgelenk. Ein Zürcher Astronom, Vortrag, lässt ausklingen am Ende seines Vortrages die Himmelrühme des ewigen Ehre. Sternhimmel am Handgelenk. So, gut. Das Sichtbare am Sternhimmel ist das Zifferblatt, bitte, entspricht ein Zifferblatt. Und wir begnügen uns, wenn wir die Uhr kennengelernt haben, mit der Betrachtung des Zifferblattes. Als selbstverständlich lassen wir unbeachtet ständig liegen, das, was am sichtbaren Sternblatt erscheint und uns wichtig ist zur Orientierung, ne, überhaupt nur möglich ist durch was? Welche Tatsache? Dass hinter dem sichtbaren Zifferblatt ein unsichtbares Uhrwerkgefüge alles bestimmt. Aha. Stimmt das auch? Die Sterne, die du sagst, sind Engel. Sind die Engel unsichtbar für uns? Und zwar ja, je nach Sorte der Gestirne, ist es Gott selber oder der Satan oder die Erzengel oder die Götter oder die Planeten und die Kometen, die Boten Gottes, alles. So.
Jetzt hast du aber viel gesagt.
Aber noch lange nicht alles. Ja. Also wenn wir da schon angetippt haben, dann wollen wir doch morgen kurz noch etwas zeigen. Nun.
Darf ich hier noch etwas sagen?
Bitte?
Wer von euch...
Ach so, ja. Steh mal auf.
...ist mit den Ausführungen von unserem lieben Bruder Arthur Wohlen von dieser kurzen Passage, wegen sie seien zu Zeichen und Zeiten.
Ja.
Wer ist einverstanden mit diesen Ausführungen? Das ist mal ganz wichtig jetzt zu wissen. Wer soll das bitte so machen? Ungeniert, also man kann auch unten bleiben.
Ja.
Mein lieber Arthur, du siehst...
Ja.
Aber nicht deine. Ist noch etwas. Wollt ihr mehr wissen, so kommt und fragt.
Sondern die Kassetten. Der Kassettenfabrikant.
Also ich erzähle euch herzlich.
Oh ja.
Es war Thema 200. Und auch die Sterne sind 4 Kassetten. Da bekommt ihr mal ausdrücklich mit dem Plan.
Das ist die Lösung. Ja.
Was heute enorm wichtig ist, und ganz besonders, ich hätte für mich, wenn ich dort stehen müsste und dürfte und sollte, morgen ein schlechtes Gewissen, einfach euch da sitzen zu lassen und dann gehen wir Freitag auseinander, dabei passieren jetzt morgen da Dinge da oben. Also wenn man dann weiß, um was es geht. Und ich glaube, da ja alle mit den Ausführungen einverstanden sind, dürfen wir morgen noch auf etwas warten. Vielen Dank.
Also, Zifferblatt geschehen wieder, ruhendes Teil Zifferblatt, die 12 Ziffern und die darüber hinwegschreitenden beweglichen Zeiger sind ja Zeichen. Und die 12 Punkte am Zifferblatt, die Ruhen, sind auch Zeichen. So. Genau Abbild unser Ohren, sind genau Abbild. Ich darf hier jetzt nicht stehen bleiben, aber so wie der Gang der Dinge auf dem sichtbaren Teil unabdingbar abhängig ist und übereinstimmt mit den Vorgängen im Unsichtbaren, so zeigt Gott am Gang der Gestirne an, was geht und steht und vor sich geht und geschieht in der unsichtbaren Welt. Bis zum Thron Gottes. Und bis zum Thron Gottes und überhaupt alles. Steht irgendwo in der Bibel, ich sah ein großes Zeichen an Sonne, Mond und Sternen. Ein Weib mit der Sonne bekleidet. 12 Sterne in ihrer Krone. Und den Mond unter ihren Füßen. Steht so. Und dann ein anderes großes Zeichen. Dann erscheint ein Drache. Gibt es am Himmel ein Sternbild Drache? Woher sind denn die sonderbaren Sternnamen, deren sich die Astronomen, die Modernen, noch bedienen? Die sagen, das wissen wir nicht. Die gehen zurück seit Menschengedenken. Was steht aber in unserer Bibel? Der da Buch führt über das Inventar der Sterne und sie alle nennt mit Namen. Und erst Mose hat eine Schrift Gottes in Steine und in Buchstaben geschrieben und die 2500 Jahre vom Fall Adams bis auf Mose hatten die Menschen keine Schrift Gottes in den Händen. Da hat Gott mit denen, mit einem Methuselah und Henoch und Noah und bis und mit Abraham und Hiob, alles Patriarchen, die vor Mose gelebt haben, sich an die Herrlichkeitsschrift gehalten und sie da orientiert. Die Himmel sind die Bibliothek der Herrlichkeit Gottes. Und das da ist das Buch der Niedrigkeit Gottes. Papier und Druckerschwärze, zwei Pappdeckel. Nicht so. Und was sagt die Schrift? Die Himmel, wenn sie ihre Dienst getan haben werden, werden sie zusammengerollt wie ein Buch. Und das hebräische Wort, sie seien zu Zeichen, ist genau das gleiche Wort, wenn ein Hebräer sagen will, das sind jetzt eigenartige Buchstaben. Das hebräische Wort Ot heißt Zeichen und ist gleichzeitig das Wort für Buchstabe. Also sind Sonne, Mond und Sternen was für Dinge? Zeichen? Sind unsere Buchstaben auch Zeichen? Da sage ich, wir Gläubigen sind die hoffnungslosesten Zeichendeuter. Besonders der da vorne. Wieso? Der achtet immer nur auf Buchstaben. Wenn wir die Bibel lesen, dann achten wir nur genau, wie sind die 25 Buchstäblein aneinandergereiht. Das ist doch blöd, nicht? Das ist doch alles zufällig, hat doch keinen Sinn. Nicht? So, wer gibt mir 5 Rappen für ein A da in Druckerschwärze? Du auch nicht. Ne? Aber je nachdem, wie sie diese blöden Zeichlein aneinandergereiht sind, kann das für mich eine Riesenerbschaft bedeuten oder ein Todesurteil. Die gleichen Buchstaben, nur verschieden aneinandergereiht. Und reiht Gott am Sternenhimmel die verschiedenen Buchstaben auch verschieden nacheinander und nebeneinander. Und die zeigen auch. Liebe Geschwister, es genügt, dass wir wieder eine Ahnung haben, wenn geschrieben steht, ihr seid reich gemacht in allen Dingen, nicht nur im ganzen Wort Gottes, sondern in allem Wissen. Nicht Epignosis, sondern Gnosis. In allem Wissen. So. Reich gemacht. Jetzt sind wir immer noch in der Mitte. Da noch nicht mal fertig. Von 7 Tagen ist, von 7 Einheiten ist die 4. Einheit immer die Mitte. Wir sehen, da drei. Von den 7 Gottestagen und hier die 7 Jahrtausende, die Mitte. Scheidung zwischen Tag und Nacht, Sonne, Mond und Sterne, als Himmelslichter, 7-fache Zweckbestimmung und 7. Zweckbestimmung zur Herrschaft. Sonne, Mond und Sterne. Aber Sonne, Mond und Sterne sind nur Zeichen für die wirklichen Herrscher über die Erde. Wie heißen die wieder? Die Sterne, die du sahst, sind Engel. Herrschen Engel, die Gott Götter genannt hat, über die Erde und ihre Bewohner. Oh. Merken wir nicht etwas? Astrologie der jetzigen Welt. Die hat nur eine Ahnung, dass Sonne, Mond und Sterne mehr noch zu sagen hätten, als nur astronomische, sachliche Berechnungen. Sind aber irregeleitet in ihrer Auslegung. Benützen wunderbarste Dinge, um damit beliebig menschlich zu manipulieren. Hat nichts zu tun mit Charaktereigenschaften, wie die Sterne stehen und so weiter, gar nichts, sondern der Charakter eines Menschen wird gebildet im Mutterleib. Und wenn Zwillinge geboren werden, in der gleichen Minute, wie Jakob und Esau, dann müssten sie ja astrologisch beurteilt gleichen Charakter und alles gleichen Verlauf in allen Dingen haben. Stimmt? Gegensätzlichere Naturen und gegensätzlicher Ablauf kann man sich gar nicht vorstellen. Zur Herrschaft. Du hast heute Mittag gebetet, solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Ja. Du hast einen Punkt erwähnt. Erstens, Saat und Ernte. Haben da Sonne und Mond etwas zu tun? Kann der Sämann säen, wann er will? Und ernten, wann er will? Beherrschen Sonne, Mond und Sterne, Saat und Ernte. Sommer und Winter haben sowieso mit Sonne und Mond nichts zu tun. Ne? Frost und Hitze noch weniger. Eine Vollmondnacht im Januar. Wie heiß wird's da? Ne? Ja. Vierter Punkt. Tag und Nacht. Tag und Nacht. Mond zur Beherrschung der Nacht, der Finsternis. Die Sonne allein zur Beherrschung des Lichtes. So. Stimmt? Christus, die wahrhaftige Sonne, Gott, Sonne und Schild. Und der Mond, Beherrscher der Finsternis. Zeichen für Satan. Aber Sonne, Mond und Sterne sind ganz unschuldig an allem, was geschieht. Genauso wie unsere Zeiger am Zifferblatt ganz unschuldig sind an dem, was geschieht. Die zeigen nur an, wie viel Zeit es ist. Und den Zeitcharakter nicht. Wenn alle drei Zeiger bei uns so stehen, dann ist es entweder Mitternacht oder Mittag. Ob es Licht ist oder Finsternis. Und so weiter. Gehen wir. Aha. Und jetzt, wie stimmt denn das vierte Jahrtausend überein? Sie seien zur Herrschaft, das heißt, beherrschen also links und rechts alles, was daneben ist. Und hier, Mitte der sieben Jahrtausende, Stichwort Daniel, der Zeit der Propheten. Mit einem Wort, hier entstand durch den Dienst der Propheten die Scheidung zwischen Gut und Böse klargemacht, das helle Licht des prophetischen Wortes. Das da scheint an einem dunklen Ort, bedeutet hier die Mitte und als Wort Gottes beherrscht das die ganze übrige, den ganzen übrigen Ablauf vorher und nachher. Das Licht des prophetischen Wortes. Herrschaft, Scheidung, Zeichen, Modelle und so weiter. Jetzt sind wir hier ja im Jahre Null, Golgatha. Also haben wir hier vor uns unser erstes Jahrtausend unserer Zeitrechnung. Fünftes Jahrtausend bei uns, fünfter Schöpfungstag. Die Wasser, das Wasser wimmle von Tieren jeder Art. Und die Vögel des Himmels oben und die Fische unten. Und die Meerungeheuer. Seid fruchtbar und mehret euch. Füllet die Wasser der Meere und das Gevögel mehre sich auf der Erde. So. Unser erstes Jahrtausend. Was stellt das Meer dar? Nationen. Die Fische im Meer sind Lebewesen im Meer. Das sind die Nationen, die großen, beherrschenden Lebewesen. Und die mehren sich in den Wassern nach dem Befehl Gottes, machen sich breit im Völkermeer, und die Vögel des Himmels mehren sich, wo? Heißt sonderbarerweise, auf der Erde, nicht? Also die Fische im Meer ist klar, und die Vögel auf der Erde. Meer sind Nationen, und Erde ist, trockene Israel. Was versteht die Schrift, also bei den Gleichnissen der Auslegung Jesu unter den Vögeln des Himmels? Den Satan und seine Engel, die kommen und den Samen aufpicken. Mehren sich Dämonen und wieder göttliche Geister in Israel, seit sie den Messias verworfen haben. Vollständige Verhärtung. So. Und unter den Nationen das Todeswesen. Fische im Meer, nicht? Gleich wie Jona oder Jona drei Tage und drei Nächte im Herzen, im Bauch des Fisches war, also muss des Menschen Sohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Ja. Also Fische, Totenreich. Oder gar dort der große Fisch, Satan darstellend. Also Vermehrung, Dämonen von oben, Israel, und von Dämonen der Tiefe unter den Nationen. Das Meerungeheuer, zum Beispiel des Römischen Reiches, das sind diese Meerungeheuer. Und dann das große Meerungeheuer, genannt Leviathan, ist nichts Geringeres als der Antichrist, Satan im Antichristen. Und jetzt siehe da, jetzt kommt unser letztes Jahrtausend. Die Erde bringe hervor artgemäße Lebewesen, Vieh, Gewürm, Getier. Die Erde bringe hervor. Darf ich kurz sagen, das Wort, das ist wieder Israel jetzt. Wie ihr ein Fluch wart unter den Nationen, also werdet ihr ein Segen sein. Sechster Schöpfungstag, sechstes Jahrtausend. Die Erde bringe hervor artgemäße Lebewesen. Vieh, Gewürm, Getier. Vieh ist klar, Gewürm ist klar. Getier, das sind die übrigen Tiere, also die wilden Tiere. Nach ihrer Art. Der Mensch als Herrscher über alle wird geschaffen am Ende des sechsten Schöpfungstages. Ich habe immer etwas bedauert, und dass Gott den Menschen sein Abbild, sein Gleichnis, dass er für den Menschen nicht einen eigenen Tag reserviert hat, sondern dass er den Menschen in Gesellschaft mit Vieh, Gewürm und wildem Getier geschaffen hat, direkt im Anschluss. Stimmt? Nur schnell. Der Mensch wurde geehrt, Adam, allen Tieren den Namen zu geben. Und Adam bekam von Gott blanke Vollmacht mit den Worten: Der Name, den Adam jedem Tier geben wird, wird sein Name sein. Da war also Gott ganz sicher, dass Adam fähig war, jedes Tier zu erforschen, zu erkennen, welchen Gedanken Gottes her von Gott geschaffen worden ist, in Form und Darstellung, Benehmen und allem. Dann hat er einen Namen gegeben, und der Name ist gleichzeitig eine Zahl, mathematisch, göttlich, nach jeder Hinsicht vollständig, treffend, vollkommen genannt, erfasst. So. Ja, bitte, wenn Adam dazu fähig war, alle Tiere in vollkommener Erkenntnis wahrnehmen, feststellen zu können, einen Namen geben zu können, genau übereinstimmend mit den Gedanken Gottes. War Adam denn dann, dazu war er also fähig. Was hat das als Voraussetzung? Dass Gott in ihm, dem Menschen, sämtliche verschiedensten Charaktereigenschaften, die er bei jedem einzelnen Tier dargestellt hat, dass die Summe aller Tierdarstellungen beim Menschen in überragender Weise vorhanden sind. Sonst wäre er nicht fähig gewesen, alle die Dinge vollkommen treffend zu bezeichnen. So. Ja, was heißt das? Die Summe aller Tiere ergibt den Menschen. Stimmt's oder habe ich recht?
Da möchte ich jetzt nicht fragen, ob alle einverstanden
sind. Adolf Heller, wenn er da wäre, würde rufen: Halt, halt, halt! So eine Beleidigung für das Tier. Ja, bitte, was sagt die Weisheit Gottes durch Salomo? Der Mensch ohne Gott gleicht dem Tier, das hinweggetan wird. Der Mensch ohne Gott. Ja? Der Mensch ist zu allem fähig, ohne Gott, was jedes einzelne Tier für sich fähig ist, negativerweise zu tun. Und jetzt bitte die Etage darunter, das heißt 7000 Jahre später, in unserem sechsten Jahrtausend, wo wir ganz am Ende leben, der Mensch als Herrscher über alle Kreaturen, jetzt der Tiere besonders, gibt es hier, wo wir heute wohnen, Rotzone hier, das 20. Jahrhundert, kommt da ein Gotteswort, jetzt wird das realisiert, der Mensch der Sünde, Doppelpunkt, das Tier. Stimmt's? Also stimmt das da oben mit dem überein? Ihr seht, das ist auch etwas grau geworden hier. Was ja zu bedauern ist, um der Schönheit des Ganzen willen, aber wider meinen Willen ist auch tadellos geworden, nicht wahr? So könnten wir weiterfahren. Das unter die Nationen zerstreute Israel zeitigt artgemäße Systeme und Nationen mit viehischem, tierischem Gepräge und einem Gewürm von politischem und religiösem vielerlei, zuletzt den Menschen der Sünde, der Mensch als Tier, aber zuletzt erscheint was am Ende dieses Zeitalters? Der Mensch Gottes, stimmt's? Jesus Christus, des Menschen Sohn. Der Mensch Christus Jesus, der jetzt vor Gott unser Rechtsanwalt ist für eine ganze verlorene Menschheit. Der Mensch Gottes, und weil dieser Mensch Gottes hier als letzter Adam erscheinen wird und das letzte Wort hat, haben wir nicht. Ist es dann möglich, dass jetzt trotz all dem da, dem Grauen da, sozusagen wirklich über Nacht der großen Drangsal, ein großer Sabbat Gottes für eine viel geprüfte Menschheit anbrechen kann? Halleluja. Amen. Ja, noch einmal, nicht vergessen, das Ganze auf dem goldenen Leuchter ruhend, alles Funktionen des Heiligen Geistes, nicht? Die wunderbare Symmetrie. Oh, voll. Mitte, 500 Jahre vorher lebte David. 500 Jahre nachher Jesus Christus. Was ist Jesus Christus? Ist er der Sohn Davids? Stimmt's? Stimmt die Symmetrie? Und David, zuerst verworfen, nicht verfolgt durch Saul, leiden. Und Jesus Christus, verworfen, leiden. Aber Gott hat den David als König über Israel gesalbt. Hatte auch Jesus Christus als König über Israel gesalbt. Stimmt die Symmetrie? Ja. 1500 Jahre früher lebte Abraham und Isaac. Darstellen Glaube, Verheißung, Sohnschaft. 500 Jahre später ist die Mitte des Evangeliums der Gnade Gottes, des Leibes des Christus, Glaube, Verheißung, Nationen, bitte Sohnschaft, auf dass der Segen Abrahams zu den Nationen käme in Christo Jesu, auf dass wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben, ihr seid wie Isaac, Söhne der Verheißung. 2500 Jahre vor dieser Mitte, die Tage Noahs, Wiedergeburt, die Gottlosigkeit nahm überhand. Ja. 2500 Jahre später, Wiedergeburt zum tausendjährigen Reich, Tage des Menschensohnes, denn wie es war in den Tagen Noahs, also wird es sein in den Tagen des Sohnes des Menschen, und zwar Gottlosigkeit nahm dort überhand und da großes Gericht in Wasser und großes Gericht in Feuer. Und letzten Endes, 3500 Jahre vorher, Fall des ersten Menschen und hier Fall einer ganzen Menschheit am Ende des tausendjährigen Reiches. Adam und Eva und hier dann fallen und hier Gog und Magog und dort Satans erste Verführung, Satans letzte Verführung. Das wäre schade, wenn wir diese literarische Symmetrie nicht auch noch schnell beachtet hätten. Soweit.
Weiteres Band leer.